Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Mit Knut Elstermann.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Berlinale, sie neigt sich langsam dem Ende zu, aber so viele Leute sind da und begrüßen uns hier so herzlich. Dankeschön. Es ist sehr aufmerksam und sehr, sehr freundlich. Herzlichen Dank Ihnen. Dankeschön. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute natürlich auch wieder fantastische Gäste haben. Logisch haben wir immer. Und eine ganz auserlesene Gastkritikerin. Und das ist in diesem Jahr so schön, weil wir wirklich viele Leute bei uns haben, die auch schon mal da waren vor einigen Jahren. Wir haben uns also so zum Ausklang einer bestimmten Berlinale-Ära, es ist ja doch auch wie ein Endspiel, Leute eingeladen, die hier schon mal waren und einfach einen tollen Job gemacht haben. Und das ist heute eine der wichtigsten deutschen Autorinnen, die wir zurzeit überhaupt haben. Mit vielen Preisen überhäuft, unter anderem, ich glaube, es war einer der wichtigsten, der Thomas-Mann-Preis, den du bekommen hast, in Lübeck höchstpersönlich. Hast du den da entgegengenommen? Sie hat viele wichtige Romane geschrieben, die auch immer eingreifen, die erzählen, die handeln von dem, was uns bewegt. Nicht zuletzt ging gegangen. Es gibt auch ein neues Buch von ihr, können wir auch bereden. Aber im Wesentlichen geht es natürlich heute um ihren Blick auf das Kino. Jenny Appenberg ist bei uns. Hallo Jenny.
Hallo Knut.
Und ich weiß eben wirklich, dass du nicht nur eben natürlich eine tolle Autorin bist, sondern wirklich ein ganz großer Kinofan. War das schon immer so bei dir? Bist du auch in der DDR dann immer in die neuen Filme gegangen, die damals freitags übrigens rauskamen? Warst du immer schon eine Kinogängerin?
Also ich bin ganz viel ins Babylon gegangen. Ja. Ich habe den Tarkowski und solche Sachen halt noch zu Ostzeiten gesehen. Und ich wollte eigentlich sogar Film studieren. Ja, aber es ist, ich habe dann Opernregie studiert statt Filmregie. Aber ich war als Gaststudentin auch, bin ich einfach zur DFFB gegangen und habe da gesagt, hallo, ich studiere zwar Opernregie und bin da irgendwie falsch, aber hier bin ich so und habe ein paar Seminare auch da belegt und so. Also ich war immer schon ein großer Filmfreak.
Ja. Umso mehr wundert es mich, dass deine Romane sind ja erfüllt auch von sehr starken Bildern. Du gehst ja sehr vom Visuellen aus, was vielleicht auch mit deiner Regieerfahrung zu tun hat, dass ich immer noch keinen Film gesehen habe. Also Heimsuchung zum Beispiel, also es wäre nochmal ein idealer Filmstoff zum Beispiel. Was ist denn da los? Sind deine Forderungen zu hoch vielleicht, wenn die Rechte verhandeln?
Es gibt immer mal Ideen, ja. Es gibt auch immer Leute, die eins von den Büchern oder auch das eine oder das andere machen wollen. Manchmal ist auch sogar schon die Option verkauft worden, aber eine Option ist ja halt nur so ein halber Schritt. Es ist irgendwie nichts geworden. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es scheitert daran, dass die Heimsuchungen aller Tage Abend über ein Jahrhundert gehen und damit einfach wahnsinnig teuer und wahnsinnig lang sind. Also aller Tage Abend wird vielleicht eines schönen Tages mal ein Fünfteiler. Ja. Na, kann man sich vorstellen, das braucht seine Zeit.
Ja, immerhin, aber es liegt da auch voll im Trend, eine Miniserie zu machen, machen jetzt alle sozusagen. Dann sag uns noch, wie es dir heute so ergangen ist im Kino. Du hast einen Film zwar bloß gesehen, aber muss ich dazu sagen, das war ein Film, der reichte für fünf, weil es war auch ein sehr langes Werk, 3 Stunden aus China, also monumental. Um 9 Uhr, 3 Stunden Kino, wie war's?
Also Kino ist immer schön, auch vormittags. Der Film war toll. Und es ist wirklich erstaunlich gewesen, dass er 3 Stunden lang ist und man das überhaupt gar nicht merkt. Also man wirklich die ganze Zeit wach ist und wissen will, was kommt und wie die Dinge sich zusammensetzen. Sehr komplex gebaut. Und gleichzeitig sind es Geschichten, die, obwohl sie in China spielen, ganz, ganz nah auch an uns dran sind. Also sind Verlustgeschichten, Schuldgeschichten, die wir, würde ich sagen, hier genauso auch erleben könnten.
Das ist der Film So Long, My Son. Und ich denke mal, dass der auch nochmal eingreifen wird, so am Schluss jetzt so in die Gedanken der Jury. Du hast schon angefangen, den zu analysieren. Das machen wir ganz gründlich, weil es ja so ein langer Film ist. Haben wir uns überlegt, nehmen wir uns so eine halbe Stunde Zeit und werden jedes Detail dieses Films bereden. Nein, wir werden versuchen, Ihnen dieses wirklich herzerwärmende Meisterwerk nahezubringen im Verlauf dieser Sendung heute mit Jenny Appenberg. Radio 1, das Berlinale Radio, also das Team des israelischen Films, ist jetzt gerade gegangen und wir haben ja noch gehört, dass Tom inzwischen also in Paris wirklich lebt und da in einer Bäckerei arbeitet und hat mir auch nochmal gesagt, er würde mir ein paar Rezepte auch geben. Also im Film sieht man, er isst nämlich jeden Tag immer Spaghetti und das rechnet er sich aus, kostet 2,50 Euro mit Zutaten, jeden Tag das Gleiche, gehört zu den vielen sehr witzigen Einfällen in diesem Wettbewerbsfilm Synonyms. Und damit sind wir dann beim nächsten Wettbewerbsfilm, der heute Morgen um 9 Uhr lief. Wie gesagt, große Herausforderung für unsere Gastkritikerin, die Sie bitte nochmal herzlich begrüßen, die wunderbare Autorin Jenny Appenberg. Jenny, danke dir nochmal. Du wusstest ja auch nicht, dass es so ein langer Film werden wird. Aber man sieht daran ja, Jenny, du hast ganz schmale Bücher geschrieben. Und wenn man die liest, wie Heimsuchen zum Beispiel, hat man auch das Gefühl, einen Jahrhundertroman gelesen zu haben. Und 3 Stunden wiederum können auch im absoluten Fluge vergehen. Also als es zu Ende war, dieser Film So Long, My Son von Wang Xiaochai, da war ich wirklich hingerissen. Du sprichst ihn anders aus, sagst du?
Wang Xiaochai. Xiao Zhuai.
Klingt viel besser. Wir kennen ihn übrigens. Er war auch schon öfter auf der Berlinale, hat schon 2x Silber hier gewonnen. Erste Mal mit Beijing Bicycle. Ein Klassiker inzwischen, nicht? Also ein ganz großartiger Autor und Regisseur. Jetzt ein monumentales Werk und ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt so plottest, wie man so sagt. Also es sind zwei Paare, das gebe ich schon mal vor, von denen erzählt wird. Und man braucht eine Weile, bis man das so zeitlich sortiert hat. Aber es müsste dir auch gefallen, die Struktur. Aber vielleicht später mehr dazu. Vielleicht erstmal so die Grundstruktur dieser beiden Paare, die sich ja irgendwie auch ineinander spiegeln in China.
Ja, also ich dachte, du machst den...
Nö, bist ja Gast heute.
Okay, überlässt er mir. Also es ist tatsächlich so, dass ich den Film am Ende gerne gleich nochmal gesehen hätte, was ja auch ein gutes Zeichen für den Film ist, weil dann haben sich bestimmte Dinge aufgeklärt, die vielleicht auch durch die Untertitel schwieriger zu verstehen waren als für Leute, die des Chinesischen mächtig sind. Also inzwischen habe ich es verstanden. Und zwar, es sind zwei befreundete Paare. Im Prinzip sind es sogar drei Paare. Also drei Paare, von denen zwei Paare jeweils einen Sohn haben. Und diese Söhne sind am gleichen Tag geboren und dadurch miteinander verbunden. Und es passiert das, was wahrscheinlich das Schlimmste ist, was jemand passieren kann, der ein Kind hat. Der eine Sohn kommt bei einem Badeunglück ums Leben. Die Eltern dieses Sohnes ziehen in eine andere Stadt, verlassen den Ort, adoptieren ein anderes Kind an seiner Stadt sozusagen. Und ganz am Ende, das will ich nicht verraten, weil vielleicht können wir den Film hier auch noch im normalen Kino sehen. Es ist verbunden auch mit diesem anderen Kind. Und es geht auf eine sehr komplexe Art um den Umgang mit dieser Schuld. Wie gehen die Familien damit um? Wie reagieren auch die Eltern des Kindes, das eben leben geblieben ist? Kann man der eigenen Vergangenheit entfliehen? Das, was eben Thema war, auch im letzten Interview, kann man dadurch, dass man den Ort verlässt, wo so ein schreckliches Ereignis stattgefunden hat, was einen permanent erinnert, kann man der Erinnerung wirklich entfliehen, dadurch, dass man den Ort wechselt? Und der Regisseur Wang Xiao Zhuai macht es auf eine sehr schöne Art, indem er eigentlich diese Zeitebenen die ganze Zeit hin und her aneinander kollagiert fast, sodass man permanent ganz, ganz intensive Szenen hat, in denen man auch jeweils versteht, worum es geht. Trotzdem hat man auch viel nachzudenken, weil man die Sache zusammenbauen muss selber und die Ebenen auseinanderkriegen muss. Und ich finde, das ist sehr, sehr kunstvoll gemacht.
Also ich muss auch dazu sagen, es sind wunderbare Schauspieler. Also die sind ja auch in verschiedenen Altersschichten ihres Lebens zu sehen. Ganz großartig, ganz innig. Und man versteht so schön, um jetzt bei den Persönlichen erst noch zu bleiben, dieses Paar, das da eigentlich diesen Verlust hat, die nehmen dann den Jungen auf. Es ist ein sehr komplexer Film, wie du sagst. Also der adoptierte Junge leidet natürlich schrecklich darunter, dass er immer spürt, ich bin ja nur der Ersatz, und zwar der unvollkommene Ersatz. Das scheitert also auch. Trotzdem bleiben sie ja zusammen. So eine Ehen gehen ja oft auseinander, weiß man, aus so einem Verlust. Also sie gehen durch dieses Leben gemeinsam. Und ich finde das so eine ganz anrührende Schilderung einer solchen Gemeinschaft. Bei allen Leiden ist das auch sehr menschlich erzählt und ja auch anrührend. Wie ging es dir mit diesem Ehepaar? Die stehen für mich dann doch eigentlich im Zentrum. Wir gehen ja vor allem mit ihnen mit.
Also besonders beeindruckt hat mich die Frau. Der Mann ist auch toll. Aber auf der Pressekonferenz hinterher ist der Mann die ganze Zeit zu Wort gekommen und befragt worden und die Frau ist irgendwie so unter den Tisch gefallen. Also diese Schauspielerin heißt Yong Mai und ist wirklich großartig. Und der Film hat eine, finde ich, ganz, ganz kluge Haltung zu diesen Begebenheiten. Also der führt jetzt nicht Leute vor, die in Hysterie verfallen oder so, weit entfernt davon. Es wird eigentlich mit großer, erschütternder Ruhe mit diesen Dingen umgegangen. Ich würde fast sagen, mit Weisheit wirklich versucht, über diese enormen Brüche hinwegzukommen. Und ich habe eben den Regisseur dann auch im Interview gehört und er hat gesagt, es geht ihm um die Art, wie Menschen mit solchen schlimmen Schwierigkeiten umgehen und wie sie darüber hinwegkommen im Prinzip. Also eigentlich sogar um einen positiven Prozess, aber natürlich muss man sagen, darüber kann man nicht hinwegkommen. Und es ist aber wirklich beeindruckend zu sehen, wie die permanente Auseinandersetzung quer durch 30 Jahre mit der gleichen Frage danach eigentlich, warum das passiert ist und wie man mit dem Verlust fertig wird, wie das über 30 Jahre erzählt wird, durch verschiedene Lebensphasen hindurch. Und dann ist natürlich der politische Hintergrund auch wichtig.
Genau, also das finde ich noch einen ganz wichtigen Aspekt. Also übrigens in immer dieser raffinierten Rückblendtechnik braucht man anfangen ein bisschen, bis man versteht, wer ist jetzt hier wer in den Rückblenden, dann funktioniert es aber. Und das fand ich eben auch noch so bemerkenswert, wie das eingebettet ist in eine Geschichte von China. Und zwar vom Kulturrevolution, so gar noch davor, bis in diesen heutigen Turbo-Kapitalismus, wo man auch merkt, da geht es den Leuten plötzlich besser. Also für mich war das auch ein ganz hochinteressantes politisches Zeitbild.
Ja, es wird natürlich dadurch, dass die private Tragödie vor dem politischen Hintergrund erzählt wird, verschärfen sich manche Sachen einfach noch. Also es gab ja bis vor ganz kurzer Zeit diese Ein-Kind-Politik und dieses Ehepaar, die den Sohn verlieren bei dem Unglück, die hatten eigentlich, war die Frau noch mal schwanger und eigentlich wollten sie auch irgendwie dieses Kind kriegen. Und die Frau vom anderen Ehepaar war zufällig sozusagen die Kontrolleurin dafür, dass diese Ein-Kind-Politik eingehalten wird und hat sie quasi gezwungen, abtreiben zu lassen. Dadurch wird die Situation natürlich nochmal verschärft, weil sozusagen sie verlieren das eine Kind und durften das andere nicht haben. Und solche Sachen werden miterzählt. Es wird auch miterzählt die Entlassung des Mannes aus der Fabrik. Also das war für mich zum Beispiel eine ganz neue Sache, weil ich immer noch irgendwie so davon ausgegangen bin, da ist, sage ich jetzt mal, noch so ein Restsozialismus am Werk. Und plötzlich sieht man irgendwie, dass da Leute gekündigt werden und dass da auch Unruhe plötzlich in die Menge kommt und Unmut. Und ich musste bei manchen Dingen, in China ist, glaube ich, das ein wichtiges Thema, dieser Umbruch, weil das Alte praktisch Jahrtausende von dem Neuen entfernt ist. Und Heiner Müller hat mal gesagt, Revolutionen werden meistens nicht gemacht, um was zu beschleunigen, sondern um eine Entwicklung aufzuhalten oder zu verlangsamen. Und daran muss ich bei dem Film oft denken, weil es ist schwierig, in 2-3 Generationen diese Jahrtausende zu überwinden. Und man hat in vielen Szenen auch, also man sieht die Fischernetze in der kleinen Stadt, wo das Ehepaar dann hinzieht. Man sieht Fischernetze und eigentlich so eine arme, kleinstädtische Verkommenheit so am Meer. Und dann sieht man aber, wenn sie in die Stadt fahren, sieht man riesige Gebäude, riesige Straßen, schicke Autos und so weiter. Und man hat es eben noch gleichzeitig. Und in den Menschen ist es eben auch gleichzeitig, die Vergangenheit und die Zukunft.
Wunderschöner Schlusssatz, finde ich. Das fasst alles, was diesen tollen Film ausmacht. Also Yong Mai wäre für mich auch eine Kandidatin übrigens für den Silbernen Bären, gerade in dieser Zurückhaltung, wo sie unheimlich viel zeigt, eigentlich ohne großen schauspielerischen, sichtbaren Aufwand. Ist ein ganz großes Erlebnis. Der Film ist, du hast es ja gesagt, auch noch zu sehen, und zwar mehrfach, zum Beispiel morgen um 10.30 Uhr im Friedrichstadtpalast auf dieser schönen großen Leinwand kann man also den Film sehen, So Long, My Son. Und es ist wirklich einer der stärksten Filme dieses Wettbewerbs, sind wir uns einig. Jenny, obwohl du nur einen gesehen hast, aber das kannst du einfach mal so sagen, so ist es. Jenny Appenbeck war das mit der Kritik. Danke dir. Ja, unsere Gastkritikerin musste jetzt lange warten, weil sich ja die Teams hier die Klinke in die Hand gegeben haben. Es gibt gar keine Klinke, aber wenn sie die rein und raus gekommen. Und wir haben über viele Filme geredet, wollen noch mal ganz kurz zurückkehren zu dem Wettbewerbsfilm, dem großen Werk, das hoffentlich irgendeinen Bären bekommt. Es gibt ja auch genug. Also man findet ja immer irgendeinen Bären, wenn man ein Werk irgendwie auszeichnen möchte. Also der Film So Long, My Son aus China. Jenny Appenbeck, heute unsere Gastkritikerin, Autorin, hat sie diesen Film angesehen. Und wir haben in der Tat noch nicht, das können wir doch noch mal am Anfang sagen, beschrieben, wie das eigentlich erzählt wird. Also Film ist eben auch Erzählen in Bildern, anders als bei dir Erzählen in Sätzen. Also es hat schon auch eine ganz besondere visuelle Überzeugungskraft gehabt.
Ja, ich fand, darauf muss man einfach nochmal zu sprechen kommen. Es gibt wirklich Einstellungen, die man wirklich nicht mehr vergisst. Also als dieses Unglück mit dem Kind passiert, man sieht ein riesiges Panorama mit Wasser und Bergen eigentlich im Nebel, und vor dieser Fläche, die fast so was Malerisches hat, sieht man nur die Silhouetten von den Leuten, die rennen, um dieses Kind zu retten. Das ist unglaublich eindrücklich. Und auch eine andere Sache, die mich sehr, sehr berührt hat, war, wir haben ja vorhin gesprochen über diesen Spagat eigentlich zwischen dem Alten und dem Neuen. Und dieser adoptierte Sohn, ist so halt voll in der Pubertät, hat so coole Klamotten an, Goldkettchen und enge Hosen mit Löchern und so weiter, also alles, was dazugehört. Und es gibt Auseinandersetzungen mit den Eltern, richtig Kampf und Diskussionen und harte Auseinandersetzungen. Und schließlich gibt der Vater ihm, also der Adoptivvater, ihm seinen Ausweis und noch ein bisschen Geld sogar. Und sie haben so ein ganz gutes, ernstes Gespräch. Und der Vater entlässt ihn eigentlich wirklich im Guten. Und das ist eine also sehr berührende Szene. Und als der Sohn dann geht, kniet er plötzlich nieder und legt seinen Kopf so auf die Erde, so wie das eigentlich in China sozusagen ganz, ganz wahrscheinlich seit Jahrtausenden üblich ist, wenn man jemanden respektiert. Und das fand ich unheimlich schön. Das war so ein starker Eindruck, diesen quasi europäisch gekleideten, pubertierenden, wilden Jüngling, wo so draußen die Kumpels mit der großen Motorradmaschine warten und so weiter, zu sehen, wie der plötzlich auf die Knie fällt und vor dem Adoptivvater quasi seinen Respekt bezeugt. Das war sehr, sehr schön.
Es war eigentlich ein Abschied für immer, so ist es gedacht. Und deshalb ist der eben auch so groß und fast pathetisch. Schön, wie du dieses Bild jetzt wieder beschrieben hast. Ich sehe es jetzt auch wieder genau vor mir. Und Sie merken, der Film ist 3 Stunden. Wir könnten darüber wirklich noch sehr, sehr lange reden. Können wir jetzt leider nicht. Müssen gleich Schluss machen. Und wollten aber vielleicht noch ein bisschen auch reden über deine Arbeitsweise. Ist die eigentlich auch so bildlich? Also es kann auch sein, dass man einen Roman schreibt oder eine Idee hat für eine Geschichte. Schreibst du auch Erzählung. Viel zu wenig, finde ich übrigens. Ich würde gerne mal wieder Kurzgeschichten von dir lesen. Aber dass da erstmal so ein Bild da ist und dass man dann das Bild umkreist, beschreibt und daraus eine Geschichte wird? Oder ist erst dann doch die Geschichte da?
Naja, das geht so beides ineinander. Es ist so, wenn man eine Szene gut und richtig schreiben will, glaube ich, muss man sie sich schon so anziehen. Und man muss sie genau empfinden auch. Man muss das Gefühl sich eigentlich anziehen. Und natürlich gehören auch Bilder dazu und ja, vielleicht von meiner frühen Herkunft als Requisiteuse oder Requisiteurin, wie man auch sagen muss, glaube ich, heute. Zum Beispiel hat mich immer interessiert, in welchem Verhältnis stehen die Gegenstände zu den Menschen? Also was machen die Requisiten, während die Menschen die Tragödien erleben? Und solche Sachen, also so dieses Mitdenken vom Bühnenbild im Prinzip, das finde ich, ist auch eine wichtige Sache fürs Schreiben.
Das merkt man in deinen Büchern ja wirklich, wie die Gegenstände so ein Eigenling haben. Ich meine, in gewissem Sinne Heimsuchung ist auch die Geschichte eines Gegenstandes, eines ganzen Hauses, als größtes Requisit, was man sich vorstellen kann, aber auch in aller Tage Abend ist da diese Sammlung. Was ist das, ne?
Fußbank gibt es da, die wandert so durch das Buch durch und so.
Und die Goethe-Ausgabe, die immer wieder auftaucht. Also man merkt dann schon, dass eine Frau, die ihre eigenen Geschichten auch ausstattet gewissermaßen mit den Requisiten. Jetzt haben wir ja schon ein paar Bücher auch erwähnt und gegangen, kennen Sie wahrscheinlich, war ja auch nominiert und ist wirklich ein faszinierendes Buch über Geflüchtete, die es hier im Wesentlichen auch wirklich gibt. Also die Geschichten, die da erzählt werden, sind Geschichten von Menschen, die es gibt und die ich zum Teil jetzt auch kennengelernt habe und wo du dich ja nach wie vor sehr kümmerst. Also ist das auch so eine Verantwortung, weil du hast ja ihre Geschichten, wenn man so will, für dich ja auch benutzt in deinem Roman mit ihrem, natürlich mit ihrem Einverständnis, aber dass du jetzt immer weiter sozusagen mit den Leuten noch umgehst, dich kümmerst, ob die Wohnung haben, ob die Arbeit haben. Was ist da die Verbindung zum Buch?
Naja, ich habe die einfach während der Gespräche, die ich für das Buch geführt habe, gut kennengelernt und also es würde irgendwie allem, was ich sonst so auch mache, widersprechen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe die benutzt für das Buch und dann sollen sie halt selber schauen, wie sie weiterkommen. Das geht irgendwie nicht. Man freundet sich an, man kennt die Geschichten, die Lebensgeschichten, man sieht, mit welchen Problemen die sich rumschlagen. Jeder hat irgendwelche anderen schwierigen Konstellationen in Hinsicht auf Papiere und auf Sprache und auf was weiß ich. Manche würden wahrscheinlich denken, ich habe ein Helfersyndrom, habe ich vielleicht auch ein bisschen. Manchmal war ich schon an dem Punkt, dass ich dachte, ich wäre so glücklich, wenn diese Dinge mal gelöst wären, weil so groß ist mein Helfersyndrom wieder auch nicht. Und manche Dinge haben sich tatsächlich ein bisschen verbessert. Einige haben Papiere auf die eine oder andere Weise bekommen und fangen jetzt Existenzen an. Und ich hoffe dann, ich kriege die Kinder und Enkel vorgeführt und die Sache hat sich erledigt.
Viele Karten zu Weihnachten. Du hast dadurch auch wenig Zeit gehabt zum Schreiben tatsächlich. Also ein neues Romanprojekt, das dauert noch. Aber es gibt aktuell ein Buch von dir und das heißt eben kein Roman. Ganz dicker Wälzer, 400 Seiten, glaube ich. Nicht so tun, als hätte ich es schon gelesen. Es liegt aber da. Man kann es auch nicht so in einem Ritt lesen, weil das sind im Essay. Porträts, es sind journalistische Abende, wenn man auch so will, oder eben Aufsätze. Welchen Stellenwert hat das Buch jetzt für dich so in deinem erzählerischen Gesamtwerk? Ist das jetzt der große, dicke Fremdkörper, der auch sein musste?
Naja, es ist so, im Laufe eines Autorenlebens sammeln sich einfach so Dinge an. Und man schreibt mal hier, mal da, man stellt dann fest, häufig sitzen irgendwie 100 oder 200 Leute bei irgendwelchen Reden, die man hält oder Dingen, wo man auftritt und irgendwas geschrieben hat. Ich mache mir eigentlich für alles genauso viel Arbeit wie mit den Büchern. Also ich habe oft an manchen Reden ein Vierteljahr gearbeitet, aber wenn man dann denkt, das hören 100 Leute, die gehen dann nach Hause und sagen, das war super, und dann verschwindet es in der Schublade. Das ist irgendwie eigentlich schade, weil ich schon versuche, gedanklich auf irgendeinen entscheidenden Punkt zu kommen. Und vielleicht kommt auch dazu, dass ich jetzt irgendwie das halbe Jahrhundert rum habe, lebensmäßig gesehen, lebenszeitmäßig. Und da schaut man irgendwie nochmal zurück und denkt sich so, okay, jetzt ziehen wir mal so ein Fazit und schauen mal, wie es dann danach weitergeht.
Also ganz aktuell, noch gar nicht so lange auf dem Markt, kein Roman. Ein schöner Titel, finde ich, auch für ein Buch, das tatsächlich dann eben Essays und Reden und ähnliche Dinge, Aufsätze enthält. Und damit kommen wir am Schluss jetzt zu einer weiteren Tätigkeit. Also Sie merken, es gibt ganz neue Seiten und andere Seiten noch an Jenny Apenbeck, von der Sie vielleicht glaubten, Sie wüssten alles. Jenny ist auch Produzentin geworden. Sie ist CD-Produzentin. Es gibt, glaube ich, schon 2 Alben, die du produziert hast. Und von einem Album hören wir auch gleich was. Das könntest du kurz noch sagen, was hören wir da jetzt eigentlich und was ist das für eine besondere Tätigkeit als Musikproduzentin? Meine Damen und Herren.
Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man auch mal ganz andere Sachen macht als sonst. Ich habe bei den Flüchtlingen einige kennengelernt, die wirklich sehr gut Musik machen konnten. Ich habe vor, ich glaube, 3-4 Jahren oder so die erste CD produziert mit einem, der Solo gesungen hat, mit Drummer zusammen. Und jetzt inzwischen hat sich eine Band formiert, die heißt Blue Desert. Und wir haben eine sehr schöne CD gemacht mit, die erste CD sind traditionelle Tuareg-Songs, also aus Niger, aus der Wüste. Die zweite CD, da haben die Jungs selber die Texte geschrieben. Und ich habe die auch übersetzt und die sind im Booklet. Und das ist wirklich eine interessante Sache, weil sie ihr Leben hier und den Übergang von, also die Flucht Afrika, dann nach Deutschland kommen, auch die Fremdheit und so weiter, reflektieren in den Texten. Und natürlich ist es trotzdem afrikanische Musik. Man muss noch dazu sagen, vielleicht, falls jemand die Musik wirklich mag, kann er sie über das Studio Oberkrämer bestellen.
Studio Oberkrämer, oder Sie gehen einfach zu Jenny jetzt mal hin und sagen, schick mir mal, also ist alles ganz unkompliziert zu machen. Sie hören jetzt auch gleich wunderbare Musik, eben von diesem zweiten Album, das du produziert hast. Haben auch Gäste hier aus Afrika, aus dem Sudan allerdings, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Du siehst, die werden sich jetzt hoffentlich auch freuen über diese wundervolle Musik, die Jenny uns mitgebracht hat. Ganz herzlichen Dank. Sie haben also gemerkt, Autorin, Essayistin, Musikproduzentin und außerdem eine brillante Gastkritikerin. Herzlichen Dank, schön, dass du Zeit für uns hattest. Jenny Apenbeck, danke.
War mir ein großes Vergnügen.